Meine Stimme ist heute im Bassbereich, aber ich denke schon, dass man mich versteht. Wie schon angekündigt, bei den Bekanntmachungen ist dieser Monat und besonders der heutige Tag dem gewidmet, oder Monat des Geistes der Weissagung. Um uns einfach die Führung Gottes in der Vergangenheit wieder präsent zu machen, wieder zurückzurufen, falls wir das vergessen haben, aber auch, dass wir verstehen, dass das für unsere Zukunft auch wichtig ist, zu verstehen, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Dann wollen wir die Bibel betrachten und dort die Person Jesus als das Lamm Gottes zu begegnen. Ellen White starb am 15. Januar 1915, das heißt, es sind 100 Jahre, seitdem sie tot ist. Denn ihr prophetisches Wirken konzentrierte sich auf Jesus, auf sein Leben, seinen Tod für unsere Erlösung, seinen hohepriesterlichen Dienst, seine baldige Wiederkunft und darauf herauszufinden, welche Auswirkungen das auf unser Leben und unser Gemeindeleben hat. Ihre meist geschätzten Bücher und sehr bekannte Bücher wie Das Leben Jesu, Der große Kampf und Der Weg zu Christus sind genau die zentralen Themen über Jesus und sein Leben. Trotz verschiedener kulturellen Hintergründe, Erziehungen, Charaktere sehnt sich jeder Mensch nach etwas Schönem. Wie viel Geld investieren viele Damen, meistens sind es Damen, obwohl es Männer auch sind, um schöner auszusehen? Jetzt wird geschnipselt, gemacht, getan. Als Gott die Schöpfung betrachtete, die er gemacht hatte, steht da ein Satz: Es war sehr schön. Das heißt, für Gott ist Schönheit auch wichtig, nur seine Schönheit. Leider wurde diese Schönheit bald durch die Sünde der ersten Menschen zerstört und der liebende Schöpfer plante sofort eine Rettung für das Schöne. Und das lesen wir in 1. Mose Kapitel 3 in Vers 21, wo der erste Tod stattfand. Gott musste ein Tier schlachten, um die Nacktheit der ersten Menschen zu bedecken. Des Weiteren gab Gott Adam und Eva in seinem Vorwissen und seiner Weisheit eine Vorhersagung. In 1. Mose 3, Vers 15, die erste Prophetie der Bibel. Ich will Feindschaft stellen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ellen White beschreibt in dem Buch Erziehung auf Seite 23 folgendes: Dieses Urteil, das in Hörweite unserer ersten Eltern ausgesprochen wurde, bedeutete für sie eine Verheißung. Bevor sie von den Dornen und Disteln, von der Mühe und Sorge vernahmen, die ihr Teil sein sollte, oder von dem Staub, in den sie zurückkehren mussten, lauschten sie Worten, die ihnen unfehlbar Hoffnung vermittelten. Alles, was durch Satan verloren gegangen war, konnte durch Christus zurückgewonnen werden. Die Verheißung, die das erste Paar bekam, war Jesus Christus, der Gekreuzigte. In deinem und meinem Leben, bin ich sicher, gab es Zeiten, wo man erkennen musste, dass man am Ende seines Wissens, seines Latein, wie man sagte, angekommen ist, dass uns die Sünde weit von Gott entfernt hat, wo es uns bewusst wurde, dass wir ohne diesen Gott verloren werden. Nachdem man dann die Sünde vor Gott bekannt hat, hat man das Gefühl, dass eine Last einem entnommen wird. Während der Zeit im Alten Testament der Reisen Volkes Israel hatte Gott einen Hinblick auf die Zukunft geplant. Vor ihrer Flucht aus Ägypten führte Gott das Volk durch das Blut in die Zukunft. Ellen White schreibt in Patriarchen und Propheten: Das Passafest wurde zum Gedächtnis und als Vorbild gestiftet. Es sollte nicht nur an die Befreiung aus Ägypten erinnern, sondern auch hinweisen auf die wichtigere Erlösung von der Knechtschaft der Sünde, die Christus für sein Volk erwirken würde. Das Passalam, das Opferlamm, das jede Familie darbringen musste, stellte das wahre Passalam Gottes dar, den Sohn Gottes. Das Passafest stellte jedes Jahr aufs Neue Menschen vor die Augen, dass ihre Freiheit kostbar ist und mit Blut bezahlt wird. Denn das getötete Lamm, das Blut dieses schönen, liebevollen, liebgewonnenen Tieres, was jede Familie abgeben musste, symbolisiert auch das Ende ihres Sklavenlebens. Gott selbst kümmerte sich um die Menschen auf ihre Reise. Aber sie mussten immer wieder durch das Vergießen des Blutes bereit sein, auch sich helfen zu lassen. Ebenso kümmert sich Gott darum, dein und mein Leben zu begleiten, zu führen und zu helfen. Wir müssen nicht länger in Sünde leben. Wir haben das Vorrecht, einen Gott zu haben, der uns schon gerettet hat. Wir haben auch das Vorrecht, in eine Zeit zu leben, wo wir nicht ständig die Tiere morden müssen, um zu sehen, wie schlimm die Sünde ist. Aber zusätzlich zum Passaopfer in der israelitischen Heimen wurde auf dem Altar des Heiligtums jeden Morgen und jeden Abend ein Lamm geopfert. Es symbolisierte tägliche Abhängigkeit von Gott. Das war ja auch nicht sehr billig. Es musste das schönste Tier sein. Es durfte keine Fehler haben, denn es hat auf Gottes Sohn hingewiesen, dass auch keine Fehler hatte. Das ist die eine Seite der Medaille, dass Gott für dich und mich alles tat. Aber die Geschichte des Volkes Israel und ihre Opfer erinnern uns auch über unsere Pflicht Gott gegenüber. Wenn wir nun sagen, dass wir wie das Volk damals viel opfern wollen, das Allerbeste, ich weiß nicht, was das wäre, vielleicht unterschiedlich bei jedem. Es könnte sein, dass wir die teuersten Gegenstände Gott widmen, dass wir viel Geld spenden. Aber ist das genug? Nein, Paulus erinnert uns, dass Gott sich damit nicht abfindet, sondern was Besseres wünscht. Und er sagt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer Gottesdienst. Ellen White schreibt in Patriarchen und Propheten weiter, in denen, die ihn von ganzem Herzen lieben, wächst der Wunsch zu tun, was in ihren Kräften steht. Sie werden ständig versuchen, ihr ganzes Wesen in Übereinstimmung mit den Geboten zu bringen, die sie befähigen, seinen Willen zu tun. Die Pioniere unserer Gemeinde taten das. Sie dienten Gott aufopferungsvoll und verbreiteten das Evangelium, wo immer sie konnten. Heute sind wir dran, ihnen zu folgen. Nachdem die Welt 4000 Jahre lang auf seine Wiederkunft gewartet hatte, wurde der Messias in Judäa geboren, wie Daniel das prophezeit hatte oder Micha in Kapitel 5. sein vollkommenes Leben, sein unermüdlicher Dienst an den Armen und Bedürftigen zeigte, dass er anders war. Die Mission Jesu Christi war viel tiefer und viel weiter als nur Menschen zu helfen. Seine Mission war, die Sünden der Welt auf sich zu nehmen und für sie zu sterben. Er wurde nicht für etwas Schlimmes gekreuzigt, was er verschuldet hatte, obwohl er zwischen zwei Verbrechern hing. Er wurde dafür bestraft, dass ich und du Sünder sind. Jesus erfüllte gehorsam alle Ansprüche des Gesetzes. Sein Tod auf Golgatha, durch den allen Menschen Vergebung angeboten wird, offenbarte die Liebe des himmlischen Vaters. Gott konnte sein Gesetz nicht ändern. Für die Sünde muss man sterben. Ellen White schreibt dazu: Gott änderte sein Gesetz nicht, aber er opferte sich selbst in Jesus Christus zur Erlösung der Menschheit. Weil Gott und Jesus eins sind, gab Jesus bereitwillig sich selbst als unschuldiges Lamm für andere Menschen. Der Text aus Johannes Kapitel 3, Vers 16, der bekannte Text: Denn also hat Gott die Welt geliebt und allen Menschen die Möglichkeit geschaffen hatte, gerettet zu werden, begleitete viele Menschen und gab ihnen Kraft durch alle Zeiten. Glaube ist kein toter Glaube. Glaube ist nicht passiv. Glaube ist aktiv. Glaube verändert mein und dein Leben. Menschen wurden befähigt, diese Aufgabe zu erfüllen. Sie wurden nicht nur befähigt, eine kraftvolle Verkündigung zu verbreiten, sondern viel mehr. Wir haben eine Frau, die wir sehr wertschätzen, die von Gott auserwählt wurde. Eine schwache, ungebildete Frau. Ein schwaches, junges Mädchen, die menschlich gesehen nicht viel wert war. Sie wurde nicht nur befähigt, eine kraftvolle Verkündigerin zu sein, sondern sie war eine starke Verfechterin für Gemeindeorganisation, geschätzte Beraterin, führende Persönlichkeit in den Bereichen Gesundheit, Erziehung und Verlagswesen war sie bekannt. Sie schrieb mehr als 5000 Zeitungsartikel, verfasste 40 Bücher. Wenn Gott diese Frau nutzen konnte, dann kann er auch dich nutzen. Wenn Gott durch diese Frau so vieles erreicht hatte, dann kann Gott auch durch dich Menschen zum Segen bringen. Diese Frau war schwach in ihrer Stimme. Heute würde man sagen, ohne Technik nichts machbar. Aber Gott befähigte diese Frau, dass sie zu Tausenden sprechen konnte. Und alle verstanden sie. Sie schrieb mehr als 50.000 Seiten. Die Liebe, die sie zu ihrem Erlöser hatte, der sie zuerst liebte, und ihre völlige Hingabe zu ihm und seinem Werk veränderten ihr Leben und ihren Dienst. Sie kannte das Opferlamm Gottes persönlich. Und du und ich, wir kennen es auch. Gott zeigt uns in Christus die Liebe, die er zu den Menschen hatte. Nach Christi Auferstehung und Himmelfahrt waren es viele seiner Nachfolger, die sein Wort weiter an Menschen verbreitet hatten. Diese zuverlässige Verheißung Gottes war dieser Motor, der Menschen durch die Wälder begleitete. Bekannte Namen sind Jan Hus, Reformatoren wie John Wycliffe, Martin Luther. Diese Verheißung bewegte auch eine kleine Gruppe in Amerika vor 150 Jahren, den William Miller und seine Anhänger. Sie studierten Bibel Tag und Nacht und kamen zu dem Schluss, dass Jesus ungefähr im Jahr 1843 kommen müsste. Andere grenzten den Zeitraum später auf einen spezifischen Tag ein, der dem jüdischen Versöhnungstag entsprach, da die Prophezeiung aus 2300 Jahren aus Daniel mit der Reinigung des Heiligtums zu tun hatte. Darum warteten Miller sowie seine Anzahl der Anhänger, Joseph Bates, James und Ellen Harmon später weit. Sie wartete am 22. Oktober 1844, dass Jesus kommen wird. Doch Jesus kam nicht, wir kennen die Geschichte. Die Gläubigen mussten durch eine bittersüße Erfahrung die biblische Prophetie umdeuten. In Offenbarung Kapitel 10, Verse 8 bis 10 schreibt Johannes: Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach: Geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinen Mund wird es süß sein wie Honig. Die Süße dieser Botschaft waren die wertvollen Bibelstudien und das Wort, die Vorfreude auf die Wiederkunft Christi. Und der bittere Nachgeschmack, der war die Enttäuschung, weil Christus nicht kam nach menschlich berechnetem Datum. Nun, was hat das Ganze mit uns zu tun, mit deinem und meinem Glaubensleben? Zuerst einmal müssen wir wissen, was da passierte. Und wir lesen dazu in Hebräer 4, 14 bis 16, was da im Himmel passierte. Mit Christi Himmelfahrt ging Jesus in den ersten Bereich, in das Heilige. Dann, als Menschen gewartet haben, dass Jesus kommt und nichts passierte, war was anderes. Jesus ist in den zweiten Teil des himmlischen Heiligtums eingegangen. Bis 2300 Abende und Morgen, beschreibt Daniel in Kapitel 8, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Christus begann an dem Tag seinen Mittlerdienst, seinen Reinigungsprozess im Allerheiligtum. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Nach den dunkelsten Stunden der Nacht kommt der Glanz des Morgens. Dies trifft so wortwörtlichen Sinn wie auch im übertragenen Sinn. Am Tag nach der großen Enttäuschung half Gott hier dem Ätzen, einem der Gruppen der Wartenden, zu einem Verständnis zu erlangen, warum das so passierte, was passierte. Während Ätzen über ein großes Feld ging, auf dem Weg, andere zu ermutigen, hielt er plötzlich inne. Wie er später erzählte, schien es ihm, als ob sich der Himmel seinen Blick geöffnet hätte und er sah klar und deutlich. Christus ist nicht aus dem Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums herausgetreten, um am Ende des Zeitraumes von 2300 Jahren am 22. Oktober 1844 zu kommen, sondern dass Christus an diesem Tag zum ersten Mal den zweiten Bereich des Heiligtums betrat. Christus hatte noch eine Aufgabe im Allerheiligsten zu erfüllen, bevor er wieder zur Erde kommen wird. Diese ungewöhnliche Erfahrung ermutigte die kleine Gruppe von Adventisten, die sich wieder daran machten, die Bibel zu studieren und nicht enttäuscht abzunehmen von der Bibel. Sie beteten Tag und Nacht auf ihre geistlichen Reise auf diese Erde. Mit dem richtigen Verständnis des Dienstes des Lammes Gottes konnten sie den Grund für ihre Enttäuschung entdecken. Und obwohl sie an ihren vorherigen Glaubensüberzeugungen immer noch festhielten, erkannten sie, wo ihre Enttäuschung stattfand, dass Gott seine Verheißungen, die er dem Volk machte, nicht erfüllt hatte, sondern weil sie den Vorhang seines himmlischen Heiligtums falsch verstanden haben. Die biblische Wahrheit über das Heiligtum, den hohepriesterlichen Dienst Jesu im Allerheiligsten eingeschlossen, darf nicht nur Licht auf unseren Pionieren sein, sondern wurde auch eine der wichtigsten Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten. Es ist eine Säule, die uns von anderen Kirchen unterscheidet. In ihrem Buch Der große Kampf widmet Ellen White dieser Wahrheit ausführlich einige Kapitel. Satan wird diese Säule wütend attackieren. Und er hat auch heute noch allen Grund, das zu tun, weil ihr Hauptpunkt in der Schönheit des getöteten Lammes Gottes liegt, das heute lebendig ist. Durch seinen Dienst im himmlischen Heiligtum nimmt dieses Lamm unsere Sünden weg und kleidet uns mit Kleid seiner Gerechtigkeit. Die Milleriten waren enttäuscht, als Jesus nicht dann zurückkehrte, als sie es erwarteten, aber nur kurze Zeit später schenkte Gott Klarheit in ihre Angelegenheit. Was auch immer für Enttäuschungen du erlebt hast oder täglich erlebst, eins ist sicher: Das Wichtigste ist, weiterzumachen. Das Wichtigste ist das Bibelstudium, Gebet und an Gott festzuhalten. Denke daran, dass das Lamm Gottes immer noch im himmlischen Heiligtum ist, um dein Leben bedeutsam und schön zu machen und um dir den Weg, sein Königreich zu ebnen. Wir können dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben. Wir können dankbar sein, nicht nur über den Rest der Geschichte, sondern dass Gott nicht schweigt über die zukünftigen Zeiten. Er kommt wieder als der eine, der den Schlüssel des Todes hat. Der Gläubige an das Lamm Gottes, das kommen wird, und sein Volk dorthin nehmen wird, wo er ist. Der Gläubige, der das in seinem Leben für wahr nimmt, hat eine Zukunft. Die adventistischen Pioniere und Vorläufer sind im Glauben gestorben, dass diese Botschaft nicht sterben wird, sondern sich verbreiten wird. Denn das ist der Glaube, den Gott in dir und mir sucht. Ellen White schreibt: Die herrliche Wiederkunft Jesu, wenn Christus wieder zur Erde herniederfahren wird, wird jedes Auge ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Statt der Dornenkrone wird er die Krone der Herrlichkeit tragen. Statt des verblichenen purpurnen Königsmantels wird er angetan sein mit Kleidern aus reinstem Weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Auf seinem Gewand wird ein Name geschrieben stehen: König aller Könige und Herr aller Herren. Wir haben die Reise des Lammes Gottes und seinen Dienst für die gottesfürchtigen Menschen durch die Jahrhunderte hindurch betrachtet. Unser besonderes Augenmerk galt seinem Versöhnungstagdienst im himmlischen Heiligtum als Hohepriester, der am 22. Oktober 1844 begonnen hat. Diese Botschaft präsentiert Christus in all seiner Schönheit und schenkt uns Hoffnung und Ermutigung für unsere tägliche Reise. Denn das Lamm Gottes wünscht sich das beste Opfer, unser Leben. Denn das Lamm Gottes offenbart sich in Gottes liebendem Charakter. Das Lamm Gottes befindet sich immer noch im himmlischen Heiligtum, um unser Leben schön zu machen. Das Lamm Gottes kommt wieder als König der Könige und Herr der Herren. Lasst uns seinen Namen in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben verherrlichen, sodass wir alle in den himmlischen Chor einstimmen können und mitsingen können. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Amen. Das war in gekürzter Form die Predigt, die für den heutigen Tag vorgesehen war. Wir beten. Unser allmächtiger Gott, hab Dank für deine große Liebe zu den Menschen, dass du einen Rettungsplan geschaffen hast, dass keiner von uns verloren werden muss, sondern das ewige Leben haben kann. Vater, hab Dank für die Beispiele, wo Menschen dein Wort studiert haben. Hab Dank, Herr, für Beispiele, die uns sagen, wie wichtig das Bibelstudium ist, wie wichtig die Verbindung mit dir ist. Hilf uns, Herr, dass wir diesen Weg gehen, den damals vor 150 Jahren Menschen angefangen haben. Hilf uns, Vater, dass wir Menschen von deiner Liebe erzählen, dass wir Bibelstudium nicht vernachlässigen, dass wir die Verbindung zu dir und miteinander weiterhin pflegen, weil wir wissen, dass du bald wiederkommen wirst. Wir kennen das Datum nicht, aber wir wissen, dass das dein Datum ist, wenn die Zeit erfüllt wird. Herr, segne uns und hilf, dass keiner verloren geht, sondern dass wir gerettet werden mit noch vielen, die uns wichtig sind, die wir lieben, die wir vielleicht momentan nicht im Auge haben. Aber hilf, Herr, dass durch unser Leben viele Menschen noch den richtigen Weg finden werden. Hab Dank dafür. Amen.